Ihr hört Cheers, der Wein-Podcast mit Lou.
Guckst mich immer so erwartungsvoll an?
Nee, ich erinnere mich gerade, weißt du noch letzten Sommer? Spätsommer,
ja.
Wir beide mitten im Weinberg,
ja, also wir zwei,
pure Romantik, wir zwischen, ja. Aber wir waren ja nicht alleine, wir hatten so ein großartiges Event und haben unfassbar viele spannende Leute getroffen und einen von denen haben wir uns heute eingeladen.
Verraten wir schon, wer es ist?
Nein, tun wir noch nicht.
Aber nicht, okay.
Nee, wir trinken jetzt erstmal, beziehungsweise...
Wir trinken jetzt erstmal hier.
Der Wein der Woche.
Im Glas, achso, Entschuldigung.
Cheers.
Cheers. Im Glas haben wir heute einen Chardonnay und zwar aus Kalifornien. Und ich finde, der riecht irgendwie auch so ein bisschen rauchig, buttrig, oder bilde ich mir das?
Nee, da bildest du es dir nicht ein, das ist genauso.
Ein bisschen.
So ein bisschen.
Fast so ein bisschen oaky, ne? Als hätte er so ein bisschen Holz gesehen.
Ja.
Also er hat auf jeden Fall ein bisschen so Butter in der Nase, Vanille, Ananas, gelber Apfel, so ein bisschen auch Zitronenmarmelade. Ist rauchig-fruchtig, würde ich ihn jetzt irgendwie beschreiben.
Mhm. Frisch.
Weißt du, wie der ein bisschen schmeckt, aber ohne die Süße?
Sag mal.
Wie so klassisches Lemon Curd.
Mhm.
Wenn du dieses buttrig-zitronige hast. Also erfrischend auf jeden Fall, erfrischende Säurestruktur. Und gleichzeitig hat es aber auch so dieses Runde von diesem Lemon Curd, wenn man es kennt. Mhm. Sehr cool.
Ja. Schmeichelnd auf jeden Fall.
Mhm. Schmeichelnd, ja.
Wir haben heute, wie eben schon angedeutet, einen großartigen Gast, den ich, wie erwähnt, im letzten Spätsommer kennengelernt habe. Mitten im Weinberg, du kanntest ihn schon vorher. Wollen wir ihn reinholen?
Ja.
Mach doch mal ein für dich typisches Geräusch.
Vermutlich dieses hier.
Ah.
Herzlich willkommen, Tim Amann.
Hallöchen, wie schön, dass ich da sein darf.
Das hier, das kenne ich.
Hallo, hallo, hallo.
Tim Amann, vielen auch besser bekannt als Brot mit Ei.
Korrekt. Ja. Das sind meine Kanalnamen, Brot mit Ei.
Genau.
Und was ganz typisch für dich ist tatsächlich im Video, ist das, ich kann es gar nicht so gut, warte mal.
Ist das Schnipsen, was ich aber, es war eigentlich nur der Plan, dass ich quasi weiß, wo ich den Sound hinlegen muss, weil ich es nachsynchronisiere. Deswegen kam das Schnipsen.
Okay. Ach, das ist so ein Creator-Tool.
Ganz
quasi.
Genau. Und dadurch hat es ja irgendwann auf geht's dieses Schnipsen etabliert und dann, keine Ahnung, ist es geblieben.
Und dann ist das einfach alles eins zu anderen gekommen.
Cool.
Lass schon mal ein bisschen Luft aus seinem Glas. Dann können wir ja auch mal von.
Ist das jetzt der gleiche, den ihr gerade beschrieben habt?
Ja.
Das klang sehr schön, wie du ihn beschrieben hast.
Ja.
Ich habe nur Lemon Tart gehört.
Lemon kocht. Lemon kocht hier. Lemon kocht. Aber Lemon Tart geht auch.
Um alle, die noch nicht im Film sind, euch ein bisschen abzuholen.
Sagen wir erstmal Cheers, oder?
Achso, wir fangen mal an.
Ja, komm, hier.
Cheers.
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 Oh, wow. Schön, dass ich da sein darf.
Danke, dass du da bist. Den weiten Weg hier an die Reeperbahn geschafft. Herrlich, ne, oder? Morgens hier so lang zu laufen, montags Reeperbahn. Herrlich, oder?
Ja, ich komme aus Frankfurt. Ich musste
Kaiserstraße.
Ich musste morgens früh um 5 zum Hotel laufen. Dann hast du alles gesehen.
Herrlich, okay. Du bist also
im Bilde.
Im Bilde.
Lou hat ein bisschen recherchiert. Dein Lebenslauf ist opulent, finde ich.
Ist wild?
Ja,
da ist ganz schön
passiert.
Was los. Du. Wir müssen erstmal unsere Hörerin abholen, wer du überhaupt bist und was du eigentlich machst.
Immobilienkaufmann, ne? Also Ausbildung zum Immobilienkaufmann hast du gemacht. Dann Ausbildung zum Koch hast du gemacht. Und zwar, das muss man sagen, als Jahrgangsbester abgeschlossen.
Mhm. Das auch. Ich wollte es unbedingt. Ich wollte es wirklich unbedingt.
Hast du diesen Ehrgeiz gehabt?
Ja, ich wollte irgendwann, wenn du mal Immobilien, also wenn du Makler warst, dann willst du irgendwann mal Sachen verkaufen, die dir gehören, die du selber erschaffen hast. Und das irgendwann war es mir zu viel. Und dann habe ich gesagt, alles klar, ich werde jetzt irgendwas machen mit meinen eigenen Händen. Das war halt Koch. Ich kann ansonsten nichts handwerken und das wollte ich unbedingt lernen. Deswegen habe ich Koch gelernt. Damals noch in der Villa Kennedy. Und das
aber
wollte
du kommst
ich
aus Frankfurt, ne?
Aus Darmstadt, aus
der Nähe
Bergstraße.
Das ist gefährlich, Darmstadt und Frankfurt.
Es geht.
In Fußballrivalität.
Naja, ich habe in Offenbach gelebt. Das ist wirklich gefährlich. Zur Zeit der Ausbildung. Das heißt, du hast dann diesen Konflikt zwischen Offenbach und Frankfurt. Und dann kommt noch Darmstadt mit dazu, genau. Ich bin aber noch südlicher von Darmstadt, nämlich von der hessischen Bergstraße.
Ui, jetzt geht's los. Oh,
und jetzt wird es kompliziert, aber es ist halt einfacher zu sagen, ich bin aus Frankfurt.
Da gibt es ja auch Wein.
Damit, oh ja.
Oh ja.
Das gehört mit zu den deutschen Weingebieten.
Ja. Ich will mich nicht anbiedern, aber ich oute mich mal. Ich bin auch in Frankfurt am Main geboren.
Wo denn?
In Frankfurt am Main.
Dann bist du richtig.
In Sachsenhausen, wo man so geboren wird. Nee, aber ich bin dann tatsächlich ziemlich früh, nämlich glaube ich mit 3 Monaten, nach Hamburg gebracht worden. Das ist nicht gut für dich hier. Nein, aber meine Großeltern haben da logischerweise bis zu ihrem Lebensende noch gelebt. Und die habe ich ganz viel besucht. Großartig. Also wir haben
hat ja auch schöne Ecken.
Wir waren da im Gutleutviertel, das ja. ist sehr bürgerliche Viertel hinter dem Bahnhof, sozusagen. Wir haben aber ganz viel Zeit im Taunus verbracht. Das fand ich einfach großartig. Das ist
ein bisschen schöner, ne?
Ja, ein bisschen ne?
natürlicher und schöner.
Ja, das ist recht.
Und nach deiner Kochausbildung ging es dann bei dir direkt los so als Content Creator? Oder wie war denn so? Erzähl mal selber.
Währenddessen habe ich angefangen. Ich habe eigentlich währenddessen angefangen, das Gelernte in Videos zu verewigen und habe das eigentlich mehr oder weniger für mich gemacht und habe angefangen, dass meine Berufsschullehrer diese Videos einfach vorgestellt haben von den Sachen, die dann gelernt worden sind. Mhm. Währenddessen kamen dann noch Kochwettkämpfe mit dazu und Verschiedenstes und dann nach der Ausbildung noch ein bisschen Sterne-Gastro und dann bin ich aber wieder abgeworben worden, weil ich ja verkaufen konnte und dann habe ich eine Musikagentur mit einem Kumpel zusammen gehabt in Berlin. Sprich, wir haben Musikfestivals vermarktet in ganz Deutschland.
Ach, hör auf.
35 Musikfestivals insgesamt und es ging gut, sehr, sehr gut sogar.
Also Veranstaltungsbranche, so klassisch.
Hat richtig Spaß gemacht, ne? Also quasi den ganzen Sommer.
War dein Vibe?
Du hast 12 Wochen, bist du nur von Festival zu Festival gereist, bis du völlig fertig warst.
Schreckliches Leben.
Und dann kam...
Und dann war da was. Dann kam
die Sache, über die wir heute nicht mehr
Mundschutz,
reden.
Ja. Genau. Die Sache mit dem Mundschutz.
Ja. Und dann ging es weiter mit einem kleinen Catering, was ich dann gegründet habe, in Hommage an meine Herkunft. Die Gute Sub habe ich gegründet in Berlin. Ich habe
sicher, die Gute Sub.
Auf Berliner Wochenmärkten Suppe verkauft. Und es ging natürlich so lange gut, wie die Leute nur auf Wochenmärkten einkaufen konnten.
Ja, klar.
Und dann kam, glaube ich, EM oder WM. Und dann kam noch die Gastroöffnung und hat sich keiner mehr für meine Suppen interessiert. Und dann hat mich aber jemand zum ZDF geholt.
Ah.
Ein guter Freund. Und da habe ich für ZDF Marketingkonzepte geschrieben.
Bist du in die alte Welt gegangen?
Wild. In die alte Welt. Und habe aber währenddessen meinen Kanal immer weiter gefüttert und so Rezeptvideos und dies und das gemacht. Und das ging dann eigentlich erst richtig gut, als ich mich dazu durchgerungen habe, endlich mal TikTok eine Chance zu geben. Und das hat funktioniert nach einem halben Jahr. Es war ein halbes Jahr echt anstrengend.
Ja.
Meine Freundin hat mir gesagt, nee, komm, mach das.
Ja, auch um zu gucken, welches Format funktioniert, blablabla.
Nee, allein ich konnte es nicht konsumieren. Weil der Algorithmus natürlich erstmal seinen Weg finden muss, bis er dir das anbietet, was du magst. Und ich dachte mir, das ist alles scheiße. Das ist alles wirklich nix. Und ein halbes Jahr habe ich mich da durchgezwungen, bis der Algorithmus gepasst hat. Und dann habe ich angefangen, selber meinen Content hochzuladen. Das hat funktioniert.
Cool.
Auf allen Plattformen.
Auf allen Plattformen.
Das ist anstrengend. Ne?
Aber ja, bei alledem war Kochen trotzdem immer deine Leidenschaft.
Ja, ich liebe es über alles. Also mein ganzes Leben bis heute ist es schon fast ein bisschen eindimensional. Und wenn ich irgendwo am Tisch sitze, wo es nicht um Essen geht, bin ich auch sehr, sehr schnell raus. Weil mein ganzes Leben dreht sich nur um Essen oder um die Zubereitung von Essen. Das ist halt sehr spannend, wenn ich mit den richtigen Menschen an einem Tisch sitze. Aber ich merke das halt wirklich, wenn ich mal mit den Freunden meiner Freunde am Tisch sitze. Und sind alles Krankenschwestern. Dann hört das recht schnell auf. Aber du merkst auch, dass die gehen in die medizinische Richtung. Ich gehe immer in die kulinarische Richtung.
Mhm.
Das ist ein wunderschönes Feld. Ich liebe alles daran. Ich habe es mir auch ausgesucht. Aber es ist halt nur noch das.
Aber wie ist es eigentlich bei jemandem, der professionell kocht, so wie du? Weil ich als Hobbykoch,
ja.
Es kostet so viel Zeit, diese Vorbereitung.
Ja.
Allein zum Beispiel, also ich nehme sie gerne, aber deswegen mache ich es immer selten. Weißt du, was ich meine? Also allein zum Beispiel auf den Markt zu gehen, richtig
einkaufen,
einzukaufen,
planen,
die Ideen planen und so weiter.
Nach Hause bringen das Zeug, erstmal richtig einlagern,
ja, genau.
Das waschen, vorbereiten. Das ist eigentlich die beste Lehre fürs Verständnis von, der Weg ist das Ziel. Meine Küchenchefs haben früher in der Küche immer die Arbeiten am liebsten gemacht, die keiner machen wollte. Ich habe das ewig nicht verstanden. Die standen stundenlang da und haben Saubohnen gepult. Und die haben ja mehrere Schichten. Die haben ja erstmal diese große Schicht, dann haben sie nochmal eine kleine Schicht. Also auch Erbsenpulen ist super aufwendig. Machen wir ein Erbsenpüree aus frischen Erbsen. Da stehst du Stunden dran, um diese Erbsen zu pulen. Aber wenn es mal schmeckt, ist die Macht. Und es ist eine super meditative, entspannte Arbeit, die man draußen im Garten machen kann und dabei irgendwas pulen. Das kann man schon mal machen. Das macht schon Spaß.
Und auch auf seinen Gedanken einfach so ein bisschen nachhängen, ne, und überlegen und das, ja, verstehe ich.
Ja, mal ein bisschen ablenken von TikTok und Instagram und Co. Mal mehr im Hier und Jetzt leben.
Sag mal, welche Rolle spielt denn Wein bei deinen Gerichten, beim Kochen?
Also ich erinnere mich natürlich...
Große Pause!
Naja, man muss natürlich erstmal ein bisschen ausholen.
Ja,
ne?
Weil es ist
jetzt, aber was jetzt kommt, ist natürlich der Hammer, sage ich mal so.
Ja.
Man lernt natürlich in der Berufsschule als Koch.
Ja, was lernt man da über Wein?
Das Grundverständnis. Ich glaube, es gibt 17 Weinanbaugebiete. 18, 16?
In Deutschland?
Ja, oder?
Nee.
Nee? Wie viele hast du denn?
13 Hammer.
Oh, das waren die Bundesländer, ne? Ah. 13.
Das ist so schlimm.
Und ich glaube, die Bergstraße war das kleinste, oder?
Bitte?
Die Bergstraße war es, glaube ich, das kleinste.
Die hessische Bergstraße ist das
kleinste. Und Rheinhesse ist das größte. Ja. Jawohl!
Ja,
Hammer! Jawohl!
Hammer!
Abgefahren.
Und ansonsten musst du natürlich, denkst du dir ein Weingut aus und machst einen Namen oben drauf und sagst, was du mit deinem Gang, was du in der Prüfung präsentierst, was du dazu servierst, das musst du machen in der Prüfung und ansonsten eigentlich recht wenig. Dann wird dir vom Service der Wein hingestellt, den du verkochen darfst. Und manchmal hast du noch einen Sommelier im Laden, der sagt, zu dem Gang reiche ich den. Aber ansonsten lernst du in der Ausbildung recht wenig über das Thema Wein.
Wein und Essen, Kombination. Es ist ja auch echt so ein Learning-by-Doing-Ding. Und ich glaube, es braucht auch so ein bisschen, das klingt jetzt vielleicht blöd, Reife, um sich der Thematik vielleicht ernsthaft anzunehmen, Wein. Weil für viele ist es ja dann auch zu Beginn erstmal nur, ja, macht halt schwindelig im Kopf und weiß ich nicht. Oder war es bei dir von Anfang an, dass du sagst, Wein interessiert mich schon?
Hauptsache es drückt. Ne?
Ja,
das ist
Hauptsache
mal
schwindelig im Kopf.
Ganz genau.
Ja.
Nein, es ist wirklich ein Thema, wofür du brennen musst und was du dich reinarbeiten musst. Und es kam bei mir eigentlich erst so in der letzten Zeit, wo ich aber, ich würde niemals sagen, dass ich mich, vor allem nicht in diesen Kreisen, würde ich niemals sagen, ich kenne mich aus mit Wein, aber ich versuche mich da reinzuarbeiten. Sprich, ich versuche für mich die Sorten zu finden, die mir wirklich schmecken, welche mir nicht schmecken. Ich verliebe mich gerade in grünen Veltliner, den mag ich sehr, sehr gerne.
Oh, schön.
Und versuche mich da durchzukosten. Aber allein dieses Anfängerproblem, wenn du jetzt, nimm mal, du stehst in einem Edeka und du stehst vor diesem Weinregal. Wo fängst du an, wo hörst du auf, wie fängt man denn da an?
Das ist auch immer die meistgestellte Frage, ja, was soll ich denn beachten beim Weineinkaufen? Dann sage ich auch immer sehr, für mich per Ferndiagnose da jetzt irgendwelche Tipps zu geben, ist fast unmöglich,
ne?
Weil du musst halt A, ein bisschen Grundverständnis haben oder zumindest wissen, was du magst und was du nicht magst.
Ja.
Und dann kann ich nochmal angreifen und sagen, ja, dann schau da und da nach aus. Aber ich kann nicht von vornherein sagen, ja, das und das macht jetzt einen guten Wein aus. Das geht per se nicht. Also es ist, ja.
Das heißt, man kann nur beim Trinken versuchen, sich so Schlagworte abzuspeichern, wie beispielsweise Herkunftsgebiet. Wachau, sag ich jetzt mal. Ne?
Ja, zum Beispiel, wenn du jetzt zu mir sagen würdest, ich mag gerne grünen Veltliner.
Ja.
Worauf kannst du jetzt achten beim Weineinkauf? Dann könnte ich dir so ein paar Tipps geben. Also zum Beispiel würde ich jetzt sagen, okay, dann guck halt einfach, dass du einen grünen Veltliner kaufst für ein Weinanbaugebiet, auch was dafür prädestiniert ist. Also zum Beispiel, schau mal, ob du vielleicht einen grünen Veltliner aus dem Weinviertel findest. Schau mal, ob du einen grünen Veltliner aus der Wachau findest. Ja, weil jedes Weinanbaugebiet in Österreich ist ja auch spezialisiert auf eine bestimmte Stilistik und auf eine bestimmte Rebsorte. So, dann kann ich so ein bisschen angreifen, aber ich kann nicht einfach sagen, ja, das und das macht jetzt den perfekten Wein aus und danach musst du im Supermarkt Ausschau halten. Ich brauche auch schon so ein bisschen was zum Beißen, weil sonst komme ich da nicht. Also deswegen, lass uns mal auf den Fragenhagel hier losgehen, weil den haben wir ja vorbereitet für dich.
Das klingt intens.
Welche Rolle wäre jetzt so die erste Frage, spielt Wein bei deinen Gerichten? Wir hatten ja auch schon mal ein Gespräch gehabt mit Roland Trettl und da war auch so, welchen Stellenwert hat Wein? Also achtest du jetzt darauf, dass das ein besonders guter Wein ist? Oder sagst du, nee, einfach oder...
Zum Verkochen?
Ja.
Ah, okay.
Entschuldigung,
okay, ich
verkochen.
Verstehe.
Also, ja.
Ich kann es natürlich nachvollziehen, weil diese Frage wird mir sehr oft gestellt, welchen Wein soll ich kaufen zum Verkochen?
Richtig.
Und ich habe für mich jetzt die Regel festgelegt, ich würde nur einen Wein verkochen, den ich auch trinken würde. Ich verstehe natürlich, dass man sich das nicht immer leisten kann, wenn man jetzt eine Bolognese oder irgendwas Ähnliches kocht, dass man sich da einen Wein kauft für 5 bis 15 Euro. Eine Bolognese ist ein Gericht, das habe ich mir halt als Schüler schon zubereitet. Mhm. Ne? Und da hast du jetzt nicht unbedingt eine 5 bis 15 Euro Preis, nur für den Wein. Da hast du noch kein Fleisch gekauft, kein gar nichts. Aber sobald man es sich leisten kann, würde ich schon, und das hebt das Produkt am Ende tatsächlich. Du bekommst, wofür du bezahlst.
Hm.
Das ist Fakt.
Hm.
Aber ich würde das relativieren, weil wie viel Wein kochst du in eine Bollo ein? Also das ist ja, wie viel sind das?
Wie viel Spaß willst du am Ende haben? Ich frage zurück.
Deswegen darfst du nicht so viel einkochen, meinst du, um den Spaß wieder zu erhöhen. Nein, aber ich glaube, wenn du eine Flasche hast und eine Bollo kochst, nicht für eine Gesellschaft, dann kommst du damit ganz gut klar, dass du ihn noch als Wein trinken kannst.
Absolut.
Ja.
Aber ich finde, das ist eigentlich eine gute Faustregel, weil du kannst ja auch einen guten Spätburgunder haben für, weiß ich nicht, jetzt nicht 20 Euro, sondern halt natürlich ein bisschen preiswerter, sag ich jetzt mal. Und wenn du den Wein gerne trinkst, dann macht es, glaube ich, auch ein bisschen mehr Freude, das auch irgendwie im Gericht zu haben.
Mhm.
Natürlich wird es irgendwie verkocht, sag ich jetzt mal. Aber ich glaube, so gerade so bei soßenbasierten Gerichten oder wenn du zum Beispiel ein geiles Bœuf machst oder so ein Bœuf Bourguignon, dann
ist,
ne? Also da brauche ich dann halt schon irgendwie ein vernünftiges Weinchen.
Das steckt ja schon im Namen.
Ja.
Eigentlich da musst du ja...
Das ist ein Rotwein, gekochtes
Fleisch.
Du musst
einen Burgunder nehmen.
Ich würde auch einen Burgunder nehmen, genau. Und das soll ja auch irgendwie fein nuanciert sein zum Schluss. Und klar wird es verkocht, das ist natürlich immer so dieses Totschlagargument, aber das Gericht lebt ja von dem Wein. Also das ist...
Hundertprozentig.
Also genau, Coq au Vin oder...
Und da muss ich sagen, das ist ein bestes Beispiel, bei Bœuf Bourguignon habe ich auch ein paar Videos online mittlerweile, da habe ich mich wirklich schon mal dumm und dämlich für bezahlt, weil findet man Burgunder in so einem, also weiß ich nicht, da gehst du durch verschiedene Supermärkte und wenn du einen gefunden hast, vielleicht gibt es nur einen, dann bist du aber ganz schnell bei, keine Ahnung, 15 bis 25 Euro. Das ist schon kostspielig.
Aber da wäre viel. Ja, und da wäre aber auch mein Tipp, nicht zu sagen, also Burgunder ist ja für uns immer so der Überbegriff für Weine aus dem Burgund. Mhm, ne? Ja. Also ein Burgunder, der kann dann entweder ein Chardonnay sein, ein Weißburgunder sein oder zum Beispiel ein Pinot Noir, also ein Spätburgunder. Aber das Boeuf Bourguignon wird ja eigentlich traditionell gekocht, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, im Spätburgunder. Ja. Also in einem leichten, relativ leichten Rotwein, sag ich mal. Da kannst du dann aber auch einfach einen guten Liter Spätburgunder meines Erachtens nach aus Deutschland nehmen. Den du so auch trinken würdest, sage ich mal so.
Nee, da war ich immer sehr
großzügig.
Tatsächlich, ach so. Nee. Das war mir immer wichtig, da besonders authentisch zu sein. Also ich
ach so,
bin mir
ja,
sicher,
natürlich.
Dass die Leute aus dem Burgund,
Aber kannst du ja mal machen mit einem normalen Spätburgunder.
Ich würde es mal ausprobieren.
So ein Pfälzer, schöner, toller Pfälzer, Ritter oder so. Weil am Ende des Tages ist es ja auch super fein.
Am Ende ja. Am Ende, weil da auch ein bisschen mehr Augenmerk drauf liegt, was gar nicht notwendig ist. Man legt das Fleisch halt eine Nacht lang ein, du brauchst ein bisschen was, um alle Zutaten in Wein zu bedecken, aber vermutlich hätte es ein günstigerer auch getan. Das schmeckst du am Ende.
Nee, das nicht. Nee.
Nicht
aber
aus.
Ja.
Hast du denn schon mal ein Gericht auf einen Wein gekocht? Also war der Wein schon mal zuerst da?
Ich hatte mal so eine richtig schöne Sauvignon Blanc-Phase. Und es war eigentlich immer die gleiche Verbindung zu irgendwelchen fischigen oder sehr frischen Vorspeisen. Mhm. Und darauf habe ich dann gesagt, oh, das hat mir so gut gefallen. Das ist natürlich so, wenn du irgendwo im Urlaub bist oder irgendwo sowas gegessen hast und versuchst das zu importieren, Aha. Das funktioniert nie.
Nein.
Das kriegst du nicht
ja,
hin.
Ja, es ist ja auch emotional eben. Ne?
Absolut. Und ich weiß noch, es war eines meiner ersten Dates mit meiner jetzigen Freundin und wir hatten einen wunderschönen Tag in Frankfurt. Wir waren in meinem alten Restaurant im Bitlabu. Es war richtig kitschig, unangenehm. Wir sind unter einem Brunnen durchgegangen, waren pitschnass und mussten schnell neue Sachen kaufen.
Oh nein.
Das war so richtig, richtig kitschig.
Aber es war nicht das erste Date.
Naja, es war so eins der ersten, unserer ersten Ausflüge.
Okay.
Und wir mussten innerhalb von 30 Minuten neue Klamotten kaufen, um uns dann in meinem ehemaligen Restaurant niederzulassen zum Essen. Das erste Mal richtig schick essen zusammen. Und da gab es dann diese Vorspeise, war glaube ich irgendeine Forelle, grüne Soße, Kräuter, Erdbeere mit drauf und dann einen Sauvignon Blanc dazu. Und es hat perfekt gepasst. Es war perfekt.
Ja.
Wirklich. Die Faust aufs Auge.
Ja.
Ganz genau. Und ich habe das versucht, irgendwie zu rekonstruieren zu Hause. Es hat nicht funktioniert.
Keine Chance.
Es geht nicht. Es funktioniert nicht. Das fällt mir auch sehr schwer, nach Wein zu kochen.
Ja.
Ich koche lieber und gucke dann, welcher Wein passt,
Ja. Indem
ich einfach probiere. Das ist einfacher.
Meistens wird ja auch immer danach gefragt. Ich bekomme nie die Frage gestellt, ich habe einen tollen Sauvignon Blanc zu Hause liegen, was soll ich denn dazu kochen? Sondern die Frage ist immer umgekehrt, ja, ich habe gerade das und das gekocht, was soll ich denn dazu matchen?
Das ist Usus.
Aber da wäre auch nochmal ein Tipp von meiner Seite, einfach gleich und gleich gesellt sich gerne, weil ich finde es witzig, dass du das gerade erwähnt hast mit dem Sauvignon Blanc. Wir hatten auch ein ganz, ganz tolles Menü gehabt, irgendwann mal in Afrika und der Koch, das Restaurant wurde gerade irgendwie ausgezeichnet zum besten Restaurant in Südafrika, bliblablub, dieses Ananas. Und der hat ganz viel mit so Brennnesselkomponenten gearbeitet, mit grünem Spargel, also ganz, ganz viel Grün, so erbsig und die hatten so ein Amüs vorbereitet mit so Achterlei aus dem Garten, ne? So, weiß ich nicht, so ein Brunnenkresse-Schaum und schieß mich tot. Und dazu hat sie ganz bewusst die Hanna in der Vorspeise dann ein Petnat, also ein Petit La Naturelle serviert, auch aus der Rebsorte Sauvignon Blanc und das war fantastisch und ich hätte den Petit La Naturelle aus Sauvignon Blanc nie in meinem Leben solo bestellt, weil nein einfach. Und dann aber in der Kombination mit dem Amis, das war sensationell. Und da hast du die grünen Komponenten gehabt und dieses leicht, ganz leicht Thiolige, also du hast so diese grüne Komponente von Methoxypyrazin gehabt und dann das gleiche Grüne hattest du ja auch auf dem Teller und das hat einfach gut funktioniert. Also was ich damit sagen will, bei der Kombination von Wein und Speisen tut man sich ganz oft ein bisschen leichter, wenn man nach Gemeinsamkeiten sucht. Ja.
Lass uns mal ein bisschen über Kochen und Socials sprechen. Lustigerweise, mein Sohn 13, Tochter 11 Jahre alt, haben ihren Weg gerade vor ungefähr einem knappen Monat zum Kochen gefunden.
Mega.
Über Socials.
Schön.
Völlig abgefahren. Weil mein Sohn YouTube Shorts geguckt hat und imposant irgendwelche gut gebauten Köche und Köchin.
Ah ja, das lieben wir auch auf Social Media.
Irgendwie
im Oberkörperfreien. War
das dieser mit dem Oberkörperfreien?
Nein, das weiß ich nicht genau. Nein, aber ich habe mir das angeguckt.
Also ich möchte auch so cool Zwiebel schneiden können.
Nein,
wow.
Nein, ich wollte kurz sagen. Also die sind einfach, ja, die behandeln das Fleisch dann irgendwie sehr imposant oder schneiden das Gemüse sehr, sehr, also mit Zeitlupe etc. Du weißt,
ich verstehe, was du meinst, absolut.
Und dann kam, aber es gibt kein Rezept in der Beschreibung. Und dann gesagt, hier Papa, das koche ich jetzt. Ich so, ja, wo ist denn das Rezept? Und nee, brauche ich nicht, mache ich so. Und dann hat er sich das Video 6-mal angeguckt, hat sich aufgeschrieben, was er einkaufen muss. Ja. So, und meint so, na, klar, ich habe nochmal drüber geguckt, dann hat er mich gefragt. Und meinte ich so, ja, geh mal los, hol mal. Dann sind die losgegangen. Dann ging es, also nichts Aufwendiges, aber der hat jetzt so ein Hühnchenbrüstchen paniert in so Cornflakes zum Beispiel.
Na, da kannst du nichts falsch machen, oder?
Ja,
ein bisschen Salz ran und gut ist.
Ja, mega geil. Und sie hat dann irgendwie das Kartoffelpüree dazu gemacht und sie haben wirklich komplett alleine gekocht. Und dann habe ich, genau, und dann habe ich gedacht, wow, das hat einen echten abgefahrenen Effekt. Ohne jetzt eine Bildbeschreibung oder Videobeschreibung.
Der Effekt war, dass du satt warst am Ende des Tages und selber nicht kochen musstest. Ist doch großartig.
Ja, aber ich frage mich, Rezepte für Instagram, für TikTok, YouTube, die funktionieren ja wahrscheinlich ganz anders als Rezepte für Fernsehen oder Rezepte aus Kochbüchern, oder? Wie wählst du die Rezepte aus?
Tatsächlich ja. Also ich kenne ja auch noch die Rezepte, die damals in der, weiß ich nicht, in der welche Zeitschrift hat man
so? Bild der Frau.
Brigitte. Whatever. Da war es ja immer, oh, das sieht immer frisch aus und irgendwie noch was Saisonales obendrauf und gut ist. Aber natürlich spielt die Art der Präsentation, wie man das auf Social Media macht, extrem mit. Ich selber habe mir, also ich habe aber auch meinen Schwerpunkt auf Komfortküche. Sprich, ich nehme die Klassiker aus unseren Kindheiten und will die perfekt haben. Ich will die perfekten Königsberger Klopse haben. Ich will das perfekte Schnitzel haben. Ich gebe mich nicht damit zufrieden, dass jemand einen Schnitzel in der Fritteuse macht. Ich will wirklich ein souffliertes, leckeres Schnitzel haben. Und ich finde es da draußen ganz oft nicht. Also zeige ich den Weg, wie man das selber machen kann. Und das sind natürlich alles Verknüpfungen, die uns alle miteinander vereint, weil jeder hat irgendwo eine sehr positive Erinnerung an einen Schnitzel aus der Kindheit oder an die Klopse oder
ich
an
bei
so.
Bei meiner Oma, ne?
Siehst du? Und damit spiele ich halt, indem ich das direkt anspreche und rausbaue. Und jeder will das doch nochmal nachempfinden, wie das denn ist. Das aber ein sehr lecker, die beste Bollo, mit der man angeben kann. Gerichte fürs erste Date, die habe ich auch geteilt. Mit was würde ich rausgehen? Was würde ich zum ersten Date kochen?
Käsetortellini. Das ist ein Insider.
Trauma. Man sagt, Trauma. So? Ich würde so eine Trauma abhaken.
Das haben wir lustigerweise mit Roland Trettel besprochen, der auch bei uns war. Und dann habe ich ihm das gebeichtet.
Roland
echt,
hat ihm erklärt, warum er so viele Dates
Augen.
Gehabt hat. Warum? Weil es gab immer keine Tortellini.
Jedes Mal?
Eine Länge, also über den Zeitraum,
längere Phase.
Ja.
Aber also selbst, gemacht oder selbst gemacht oder waren die dann zugekauft?
Nee. Nein, die waren eingekauft. Das war Studentenzeit. In einer Viertelstunde fertig.
Muss ja schnell gehen, oder? Man hat auch keine Zeit. Genau, und das ist natürlich eigentlich.
Aber das ist wahrscheinlich auch das, was dann aktuelles Kochen vom Kochen im Hotel bzw. in der Gastronomiezeit unterscheidet, oder? Also, dass du jetzt halt eher so Comfy-Food machst und wie kann man die gute Küche nach Hause holen oder. Wie würdest du sagen, unterscheidet sich das?
Na, gelernt habe ich Italienisch. Hotel gibt es auch noch das war natürlich in Frankfurt geschlossen, aber es gibt es noch in Berlin. Roccoforte, das ist das Hotel de Rome, war die Villa Kennedy in Frankfurt. Mhm. Das heißt, ich habe sehr gut Italienisch gelernt. Ich finde mich einer der größten Küchen, neben Japanisch einer der geilsten Küchen. Und danach bin ich zu André Rigert ins Bitterlabu und der hat genau die gleiche, da habe ich zum ersten Mal gelernt, er hat gesagt, du musst dich abgefahrene Sachen kochen, mach doch, auch wenn es nur ein Backhandle ist oder eine Zitronentart, aber mach die halt perfekt. Ja. Mach die verdammt nochmal perfekt. Warum sollst du das schludern? Mach das
richtig.
Aber halt richtig gut. Und da habe ich zum ersten Mal gelernt, dass wir haben auch Frikis angeboten. Frikis mit Kartoffelsalat. Voll, aber so eine Friki mit Kartoffelsalat hast du noch nie in deinem Leben gegessen. Und das macht dich glücklich. Da gehst du mittags hin, isst sowas und denkst dir, ich habe gerade eigentlich nur eine Frikadelle mit Kartoffelsalat gegessen.
Aber es war so herrlich.
Es war so gut. Ja. Ich will das wieder essen. Und das ist halt, das ist für mich diese Magie hinter Essen. Und das versuche ich irgendwie zu verkörpern und rauszuschicken.
Aber voll schwer. Sowas natürlich dann zu transportieren.
Vor allem,
oder?
Weil jeder, das ist natürlich das Gute für
weil wir Laien sind.
Weil meine Oma hat die Frikadellen immer
ganz genau
gemacht. Und nein. Also das stimmt. Also das Brötchen muss ja wohl eingeweicht werden in Milch. Also weil sonst, und das ist natürlich dann eine Endlos-Story.
Er macht da Kerbel rein. Wo kommt der Kerbel her? Sowas, ne? Und das heißt, du hast natürlich so ein Pulverfass in der Kommentarspalte.
Ist ja auch nicht so
weil, schlecht. Nee, das ist hervorragend für den Algorithmus. Aber es hat halt jeder ein Bild dazu.
Ja.
Das ist, du kannst
jeder hat eine Meinung.
Genau, nimm mal an, du tust jetzt einen Döner vorstellen und packst da Cocktailsoße drauf, Rotkraut und eine Salatgurke. Jeder hat ein Bild für einen perfekten Döner.
Klar.
Und du greifst die Menschen aktiv damit an. Mhm. Und wenn die Leute sich angegriffen fühlen, dann wollen sie sich auch äußern.
Und genau an dieser Stelle machen wir mal einen Cut und feiern Lou eine Premiere bei Cheers. Denn weil der Talk mit Tim so spannend und nett war, oder ist,
Gibt es?
Teilen wir ihn in zwei Folgen auf.
Ja, gibt es zwei Folgen.
Damit ihr nichts verpasst. Will Mai, nächste Woche Montag gibt es dann Teil 2 mit Tim Amann von Brot mit Ei. Da erfahrt ihr unter anderem auch, um welche Kommentare es unter seinen Videos so geht und das Kochen für die Socials nicht mal ebenso schnell gemacht ist. Ne?
Sondern viel Arbeit ist.
Viel Arbeit gehört dazu.
Aber vorher machen wir jetzt noch die Frage der Woche.
Die Frage der Woche.
Von Florian, der schreibt, ich kenne ein paar Leute, die beim Trinken vom Wein eine verstopfte Nase bekommen. Woran liegt das?
So eine ähnliche Frage hatten wir schon mal. Und normalerweise sind so rote Wangen, vielleicht auch heiße Hände, das habe ich auch ganz oft. Ich bekomme ganz schnell rote Bäckchen, auch so rote Ohren. Das ist aber nicht bei jedem Wein so. Oder halt eben auch eine verstopfte Nase. Gestern war ich mit meiner Freundin unterwegs, die Sophie, die bekommt immer so richtig krasse Niesattacken. Also die hört gar nicht mehr auf. Und normalerweise sind diese Reaktionen auf eine Histaminintoleranz zurückzuführen. Das heißt, uns fehlt ein Enzym. Mhm. Und der Histamingehalt eines Weins, der ist aber abhängig von verschiedenen Faktoren. Also es gibt Weine, die haben von Natur, also aufgrund dieser Faktoren mehr Histamin. Und es gibt halt eben andere Weine, die haben weniger Histamin. Und normalerweise, wenn man unter einer Histaminintoleranz leidet, dann hat man die Symptome auch zum Beispiel, wenn man gereifte Käsesorten isst. Ich habe das zum Beispiel bei Comté ganz oft oder auch bei so geräucherten Salami, also so Wurstwaren.
Ja.
Da fängt dann bei mir auch immer der Gaumen an zu jucken. Und das Problem ist nur, dass Alkohol eine potenzierende, also eine verstärkende Wirkung hat. Deswegen fallen uns diese Symptome in der Regel immer nur auf, wenn wir Wein konsumieren.
Ja. Verstehe.
Also es ist eine Histaminintoleranz. Man kann aber dieses Enzym, was einem fehlt in dem Fall, also die Diaminoxidase, kann man auch supplementieren. Also man kann dann einfach eine Tablette einnehmen, ähnlich wie ein Cetirizin, sag ich jetzt mal. Ja.
Wenn ihr auch eine Frage habt, so wie Florian, dann schreibt uns entweder per Mail an cheers@edeka.de oder ihr schreibt es in die Kommis hier im Podcast rein oder schreibt uns die Frage via Insta. Und denkt dran, nächste Woche gibt's dann die zweite Folge mit Tim Amann von Brot mit Ei. Ein Gast in zwei Folgen Cheers.
Ja. Das gab's noch nie.
Gab's noch nie. Ist ein Novum. Und schreibt uns mal, ob's euch gefällt. Bis dahin.
Cheers.
Cheers.
Und bis nächste Woche.
Bis Montag.
Bis Montag.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
Es folgt eine Podcast-Empfehlung.
Du willst dich gesünder ernähren, langfristig und ohne Jojo-Effekt abnehmen oder einfach mehr über die aktuellsten Foodtrends wissen? Dann bist du genau richtig bei uns. Ich bin Julia Rohrmoser und Co-Hostin von ISSO, dem Ernährungspodcast mit Achim Sam. Ja, und im Podcast bin ich offensichtlich nicht alleine. Mit Achim habe ich einen echten Ernährungsexperten an meiner Seite.
Ja, und gemeinsam erklären wir jeden Donnerstag alles, was du schon immer über gesunde Ernährung wissen wolltest. Ganz einfach zu verstehen, alltagstauglich, aber ganz ohne Verbote oder erhobenen Zeigefinger. Wir beantworten bei ISSO deine Fragen rund um Ernährung.
Brauche ich wirklich Nahrungsergänzungsmittel? Was ist dran am Hype um Apfelessig? Ist Zucker wirklich so ungesund, wie alle behaupten? Und wie finde ich meine ganz persönliche Abnehmformel? Ihr habt die Fragen, ISSO die Antworten. Und auch mit fragwürdigen Trends und Hype-Wahrheiten räumen wir im Podcast auf. Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages? Nicht unbedingt. Warum? Das hörst du bei uns.
Also, weg mit Verboten in deiner Ernährung und hin zu einem gesünderen und genussvolleren Leben. Hör einfach mal rein. ISSO, der Ernährungspodcast mit mir, Achim Sam, jeden Donnerstag neu, überall, wo es Podcasts gibt.